Das Krebsportal, der Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit Krebs. Mein Name ist Anja Backhaus. Ich bin eine Frau. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Brustkrebs erkranke, ziemlich hoch. Eine von 8 Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens in Deutschland an Brustkrebs. Jetzt müssen wir alle einmal abzählen. 1, 2, 3 bis 8. Und höchstwahrscheinlich kennt jeder jemanden, der an Brustkrebs erkrankt ist. Männer können übrigens auch an Brustkrebs erkranken. Allerdings ist das eher selten. Also im Vergleich, im Jahr erkranken etwa 70.550 Frauen an Brustkrebs und 740 Männer. Und zum Glück stehen die Heilungschancen bei Brustkrebs aber ganz gut. Dr. Nina Drexelius ist im Oktober 2021 an Brustkrebs erkrankt, beziehungsweise wurde ihr damals die Diagnose erstellt. Nina ist Ärztin und Medizinjournalistin. Das heißt, ich kann mit ihr aus der Expertenperspektive und aus der betroffenen Perspektive über Brustkrebs sprechen. Hallo Nina Drexelius, herzlich willkommen.
Hallo.
Sag mal, wie ist denn eigentlich bei dir damals der Brustkrebs aufgefallen? Hast du das selber gespürt?
Genau, ich habe selber in der linken Brust so eine Kirsche ungefähr getastet, von der Größe einer Kirsche. Und bin dann am nächsten Tag zur Frauenärztin, habe da auch gleich einen Termin gekriegt. Und da haben sie dann einen Ultraschall gemacht und dann ging es weiter.
Wie wichtig sind eigentlich deiner Meinung nach, also auch jetzt aus der Expertenperspektive und auch aus deiner Erfahrung nach, Vorsorgeuntersuchungen für Früherkennung? Wie wichtig ist das?
Schwieriges Thema. Also ich habe keine Mammographie-Früherkennung vorher gemacht. Ich hätte ja so nach den gängigen Standards 2, 3 Jahre vorher anfangen können. Und habe mich relativ ausführlich damit beschäftigt tatsächlich. Und gibt ja aber auch häufig Überdiagnosen oder erstmal was Auffälliges, was dann kein Krebs ist oder Krebs, die später gar nicht mehr relevant werden im Leben. Und habe dann mich so ein bisschen drauf verlassen. Ich habe relativ kleine, weiche Brüste, dass wenn da was ist, dass ich das taste selber. Das muss ja jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Das war so meine Variante. Also kann sein, dass dieser Krebs früher erkannt worden wäre, aber tatsächlich war er jetzt auch nur ungefähr 1 Zentimeter groß.
Mhm. Kannst du dich dann noch an den Moment erinnern, als du die Diagnose erhalten hast?
Oh ja, sehr gut. Also das hat ja ein bisschen gedauert, ab diesem ersten Tasten, bis dann alle Untersuchungen, alle Ergebnisse vorlagen. Das waren 4 Wochen ungefähr. Und obwohl ich vorher verdächtige Befunde hatte, obwohl ich Ärztin bin und mir immer klar ist, dass Krankheiten zum Leben dazugehören, hat es mich echt von den Socken gehauen. War ganz merkwürdig. Also ich habe irgendwie so gedacht, ja, ich gehe da jetzt hin, ach, wahrscheinlich ist da gar nichts. Und wenn, dann ist es so ein kleiner, harmloser Krebs, den behandeln wir dann ist wieder gut. Und dann war es aber tatsächlich so, dass es 2 waren. Es gab 2 verdächtige Befunde, den einen, den ich getastet habe und noch einen anderen in der anderen Brust. Es waren 2.
Also ein Glück, und, ne, dass du den einen ertastet hast.
In gewisser Weise, absolut. Mhm. Zumal der andere, den ich nicht getastet habe in der anderen Brust, der viel bösartigere war, der viel fiesere. Und wenn ich den erst später entdeckt hätte, also das ist so eine Krebsart, bei der zum Zeitpunkt der Diagnosestellung bei der Hälfte der Betroffenen schon Metastasen vorliegen. Ich hatte zum Glück keine, aber wer weiß, wenn ich den erst später entdeckt hätte, hätte das natürlich auch ganz anders aussehen können.
So viel dann natürlich schon, vielleicht wieder zu der Relevanz von Vorsorgeuntersuchungen, weil alles kann man nicht ertasten.
Ja. Also nee, genau, man kann alles nicht ertasten und man sieht es natürlich auf den Bildern gegebenenfalls auch schon früher. Allerdings diese sogenannten Triple-Negativen, also diese bösartigen, die wachsen oft so schnell, dass diese 2 Jahresabstände bei der Mammographie oft auch gar nicht reichen, um die zu erkennen. Also für die ist es tatsächlich gar nicht so hilfreich. Aber wenn man Glück hat und zufällig dann die Untersuchung gerade macht, wenn der da sich auf den Weg gemacht hat, vielleicht, ja. Mhm. Vielleicht würde ich es heute auch anders sehen. Also in der Nachsorge gehe ich natürlich regelmäßig zur Mammographie.
Das heißt, du würdest heute vielleicht auch früher schon anfangen, dich untersuchen zu lassen und das nicht auf deinen eigenen Einschätzungen dich verlassen?
Ich weiß es nicht.
Mhm. Manche Frauen fragen sich vielleicht ja auch, wieso ausgerechnet ich? Habe ich was falsch gemacht? Hast du dir auch diese Fragen gestellt?
Nee, Nee, eher nicht. Also erstens ist Brust gibt's ja einfach wahnsinnig häufig, hast du ja auch in deiner Anmoderation gesagt. Und tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, kennt man wahrscheinlich nicht nur eine, sondern mindestens 2, 3, 4 Frauen, die Brustkrebs haben. Bei mir kommt noch dazu, dass ich aus einer Familie komme mit vielen Krebserkrankungen, also lauter verschiedene, nicht nur Brustkrebs, und irgendwie immer gedacht habe, ich kriege wahrscheinlich auch mal Krebs. Aber und ja, Brustkrebs ist ja auch nicht sowas, dem man wirklich vorbeugen kann. Also am ehesten noch, indem ich 7 Kinder gekriegt hätte und die alle 4 Jahre gestillt. Aber das ist schon ein erheblicher Eingriff in die Lebensführung.
Aber du bist ja auch Ärztin und du bist Medizinjournalistin. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon sehr gut verstanden und nachvollziehen können, was in deinem Körper da passiert, oder?
Ja, hab's versucht jedenfalls.
Wie kommt es denn zu Brustkrebs? Was geschieht in der Brust? Verändert sich eine Zelle? Wie kommt es zu dem Tumor?
Wie alle Krebsarten entstehen ja dadurch, dass sich Zellen verändern und dann eben unkontrolliert wachsen und sich vermehren. Und das ist bei Frauen Brustkrebs die häufigste Krebsart, ist bei Männern Prostatakrebs, zeigt ja, dass diese hormongesteuerten Gewebe einfach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, zu entarten. Und ich vermute mal, das ist auch so ein bisschen quasi ein Nutzen-Risiko-Abwägung in der Evolution. Also wir brauchen diese Organe, um uns fortzupflanzen, um die Art zu erhalten. Und dafür riskieren wir eben auch, dass sie eine höhere, oder dafür nehmen wir in Kauf, dass sie auch eine höhere Krebsanfälligkeit haben. Mhm. Und meistens tritt Brustkrebs, also gibt's auch bei jungen Frauen, aber ich bin ja quasi im besten Alter für Brustkrebs, also eher so ab 50 Jahren auf. Dann ist ja die Fortpflanzung schon abgeschlossen in der Regel. Also zum Erhalt der Art sozusagen reicht es ja, wenn wir vorher Kinder kriegen.
Also das Risiko an Krebs zu erkranken, das erhöht sich nämlich bei zunehmendem Alter. Und ich glaube, ab 70 sinkt es dann wieder, das habe ich gelesen.
Ja, es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Krebsart an. Ne? Es gibt ja Krebsarten, die auch in jüngerem Alter häufig sind und manche, die überhaupt erst ab 70 häufiger auf den. Ja, Brustkrebs, genau. Brustkrebs ist so. Ja, vielleicht hat es auch mit den Hormonumstellungen so nach den Wechseljahren zu tun.
Die Brust ist ja auch ein Symbol der Weiblichkeit. Wie war das für dich, dass ausgerechnet die Brust befallen ist? Spielt das auch eine Rolle?
Nicht so eine große, würde ich sagen. Also ein bisschen schon, aber andererseits fand ich gerade bei der Brust ganz beruhigend in gewisser Weise, dass es etwas ist, was so ein bisschen außerhalb des Körpers ist. Also dass man da eben zum Beispiel den Krebs tasten kann, wenn ich jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs habe, entdeckt man den ja fast immer zu spät, weil er eben irgendwo da drin schön versteckt ist.
War bei dir, wenn als um die Therapie ging, auch Thema, die Brust entfernen zu müssen?
Also wegen der Größe der Tumore nicht. Eventuell, also stand immer so ein bisschen im Raum, ob ich eine Genveränderung habe, weil es 2 waren und 2 diese Doppelnegativen, also diese Bösartigen, eben häufiger auch auftreten bei Frauen, die eine genetische Belastung haben. Und wenn das gewesen wäre, dann hätte man es aus dem Grund überlegen können. War aber nicht. Und deswegen konnten beide Brüste brusterhaltend operiert werden. Und ich hatte dann zwar 4 Narben, weil ja in jeder Brust was entnommen wurde, plus dann noch die Wächterlymphknoten in den Achselhöhlen. Aber das waren alles relativ kleine und das ist auch gut verheilt. Also da bin ich sehr froh drum tatsächlich, dass vor allem wegen des Gefühls, also die Ästhetik ist eine Sache, aber wenn man die Brüste abnimmt, ist es oft so, dass die Haut hinterher kein Gefühl mehr hat. Und da geht es ja tatsächlich auch um meinen Körper und mein Empfinden. Also da bin ich schon ganz froh, dass ich das nicht musste.
Aber lass uns gerne nochmal über die Therapie sprechen. Du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen angedeutet. Welche Behandlungsmöglichkeit kam für dich überhaupt in Frage?
Ich habe mich da eigentlich ziemlich nach den Empfehlungen der Klinik gehalten. Die haben ja die Tumorkonferenzen, also wo sie dann die Befunde auch interdisziplinär mal mit ganz vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Abteilungen besprechen. Und es war ein Uniklinikum, großes Uniklinikum, die auch immer sehr up-to-date sind, was so die aktuelle Studienlage geht. Gerade bei Brustkrebs gibt es ja wahnsinnig viel Forschung, wahnsinnig viel Studien, täglich kommen da neue raus. Insofern ist das schon auch was, eigentlich muss man sagen, was richtig Cooles in unserem Gesundheitssystem. Wenn man dann das Glück hat, in so einem zertifizierten Tumorzentrum behandelt zu werden, kann ich jedem nur empfehlen, sucht euch zertifizierte Tumorzentren, die wissen einfach viel mehr, was jetzt Sache ist. Und das ist eben nicht so eine Standardbehandlung. Das Tumorzentrum hat mir empfohlen, erst eine Chemotherapie zu machen, dann Operation und dann Strahlentherapie. Also es war wirklich das ganze Programm, hat auch ziemlich lange gedauert, insgesamt 9 Monate. Mhm. Und mit der Chemotherapie fing es an.
Kann man in den 9 Monaten eigentlich sonst irgendwas machen? Wie ging es dir da?
Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also wie gesagt, Chemotherapie war bei mir das erste und die war auch bei der längste Teil, das waren 5 Monate und mit Abstand auch der blödeste, also rein körperlich. Chemotherapie haut schon ganz schön rein. Und
was hast du da für Nebenwirkungen?
Übelkeit. Also zum Glück nicht mehr so, wie ich das früher als Ärztin im Krankenhaus erlebt habe, dass die Leute wirklich kotzen und es ihnen saudreckig geht. Da ist die Medizin echt schon 7 Schritte weiter. Man kriegt gleich so Medikamente dazu, die die Übelkeit unterdrücken. Das funktioniert nicht komplett, aber doch deutlich besser. Und gerade wenn es so ein langer Therapieabschnitt ist, ist sowas natürlich auch total wertvoll. Also ich habe mich nie übergeben und ich hatte auch nie das Gefühl, ich bin kurz vorm Übergeben. Aber es war schon so eine latente Übelkeit im Hintergrund, die einem so den Spaß an den Sachen vermiest. Und dann kam noch so dazu, dass ich schlapp war natürlich und es waren 2 verschiedene Therapieschemata nacheinander und das erste davon war das härtere. Das waren immer so 2-Wochen-Zyklen, also man kriegt an einem Tag die Infusion und dann nach 2 Wochen die nächste. Und in diesen 2 Wochen war die erste Woche immer ziemlich happig und die 2. Woche ging dann schon ganz gut. So, da war ich schlapp, ein bisschen übel und habe aber doch auch relativ viel gemacht. Und die erste Woche war wirklich so, dass ich mich krank gefühlt habe. Kam in meinem Fall jetzt noch dazu, dass es ein sogenanntes Dosis-Dichte-Schema war. Also die Zyklen, die sonst 3 Wochen sind, auf 2 verkürzt waren. Das geht aber nur, wenn man zusätzlich noch ein Medikament gibt, was die weißen Blutkörperchen anregt, sich schnell wieder zu vermehren, damit man schnell wieder die nächste Giftdosis draufschieben kann. Und dieses Medikament, das macht so ein bisschen grippeartige Symptome.
Warum wolltest du das eher so machen, dass es schneller vorbei ist?
War mir so vorgeschlagen worden. Also war gar nicht so, wollen Sie so oder so, sondern es war mir vorgeschlagen worden. Also tatsächlich spart man natürlich 4 Wochen Therapie, aber es ist auch wirksamer tatsächlich. Also dieses dosisdichte Schema ist einfach noch etwas effektiver.
Und lief denn dann da alles den Plänen entsprechend oder gab es auch Rückschläge während der Therapie?
Also während der Chemotherapie, nein, nicht wirklich. Also ich bin im Vergleich zu vielen anderen, glaube ich, ziemlich gut durch die Chemotherapie gekommen. Einmal war es so, es wird dann immer, bevor man die nächste Dosis bekommt, wird immer Blut abgenommen und geguckt, vor allem wie die weißen Blutkörperchen oder überhaupt das Blutbild, wie das so ist. Wenn zu wenig Blutzellen da sind, weil die eben auch auf die Chemotherapie reagieren, dann muss man eventuell eine Pause machen oder noch ein paar Tage warten. Und einmal war es so, dass ich tatsächlich da morgens aufgeschlagen bin und die Werte vom Vortag so waren, dass es irgendwie zu wenig war. Und einmal auch zwischendurch, dass sie gesagt haben, ich soll bitte das nochmal mehr kontrollieren. Aber tatsächlich beim Checken war es dann immer alles in Ordnung. Also auch das ging ganz gut, ja.
Was hat dir denn Mut gemacht, das alles durchzuhalten? Also auch, weil du sagtest, man fühlt sich krank, man fühlt sich schlapp, man ist niedergeschlagen. Was hat dir geholfen, aufrecht zu bleiben?
Also das Ziel vor Augen zu haben, tatsächlich. Ich wusste ja, wofür ich das mache. Und tatsächlich war es so, dass diese Verzweiflung, die ich so ganz am Anfang nach der Diagnose hatte, die war wie weggeblasen, als ich die Chemotherapie angefangen habe, obwohl ich wusste, das wird jetzt hart, obwohl ich wusste, das dauert lang, das wird ein Langstreckenlauf. Aber ich hatte das Gefühl, wir tun ja jetzt was. Ich trete den Krebs in den Arsch, der wird schon sehen, was er davon hat. Und dafür nehme ich das in Kauf. Das war erstaunlich, zumal zwischen diesen Phasen Chemotherapie, Operation, Strahlentherapie gab es immer so ein paar Wochen dazwischen, wo der Körper sich erholen soll, bevor man dann den nächsten Therapieschritt angeht. Und ich hatte so das Gefühl, oh cool, ich habe Urlaub, das ist ja wie, ne? Ich als Patientin habe ich jetzt auch Urlaub. Und in diesen Phasen, auf die ich mich total gefreut habe, das waren mal wie so Etappenziele, da hatte ich tatsächlich psychisch immer so die Einbrüche, dass ich dann dachte, oh nee, und wahrscheinlich kommen da doch Metastasen und dann kommt ein Rückfall und es ist irgendwie alles scheiße. ganz merkwürdig. Und wenn es dann weiterging mit der Therapie, dann war es wieder okay.
Dass man einfach so in der Wirksamkeit ist wahrscheinlich, oder? Dass man was
ja,
macht, dass
irgendwie
man das Gefühl
so,
hat.
Genau, ja. Ich bin aktiv jetzt, ich mache was und die Medikamente, die Operation hilft mir, den Krebs ordentlich in den Arsch zu treten.
Sind diese Ängste eigentlich diffus oder sind das schon sehr konkrete Ängste, also Todesängste zum Beispiel, die einen da begleiten?
Ja, die sind schon auch sehr konkret. Also in den ersten Wochen, also zwischen der Diagnose und bis die Behandlung dann losging, da waren noch weitere Untersuchungen und Vorbereitungen, es waren dann nochmal 2 Wochen, da war schon eine sehr konkrete Angst zu sterben. Tagsüber konnte ich mich ganz gut ablenken, abends auch einschlafen. Und dann bin ich aber immer so nachts um 2 oder so aufgewacht und habe geheult eine Stunde lang. Und nachts kann man sich ja auch noch schlechter wehren gegen Ängste, die kommen dann so über einen. Und ich war total verzweifelt. Und ich weiß ja, dass die Prognose bei Brustkrebs gar nicht so schlecht ist. Ich hatte auch kleine Tumore, es gab keine Metastasen. Und trotzdem hatte ich extreme Angst zu sterben, war ganz verzweifelt. Andererseits auch so eine ziemlich diffuse Verzweiflung. Also es war jetzt nicht immer so, ich sterbe nicht, sondern auch so eine, ja, es kam einfach so insgesamt über mich und konnte das gar nicht so auseinanderpflücken tatsächlich, wovor die Angst jetzt war. Aber es war nicht so sehr die Angst vor der Behandlung, sondern es war die Angst, dass dieser Krebs mich dahinrafft.
Und du verschwindest.
Ja, das tatsächlich, also diese Angst vom Verschwinden, die kam tatsächlich erst viel später. In der Zeit habe ich das nicht so empfunden, aber sehr viel später, als die Behandlung schon längst abgeschlossen war, dann auch noch ein anstrengender Umzug geschafft war und ich eigentlich dachte, so ein bisschen wie während der Behandlung, jetzt kann ich Luft holen, jetzt ist irgendwie ganz viel geschafft und jetzt gucke ich mal, was so der Rest meines Lebens mir noch bietet. Da kam so eine ganz, die war dann wirklich diffus, so eine diffuse Angst vorm Verschwinden. Und ich weiß nicht, warum die plötzlich nicht mehr hieß Angst vorm Sterben, sondern Angst vorm Verschwinden.
Als würdest du dich auflösen, oder?
Ne? Ja, also, ja, wirklich. Genau, also ich glaube tatsächlich, ich habe dann eine Kunsttherapie angefangen und im Moment beschäftige ich mich da so ein bisschen mit Endlichkeit, Vergänglichkeit. Das sind ja Themen, die theoretisch uns alle betreffen. Und ich habe da früher durchaus auch drüber nachgedacht. Also gerade wenn man viel mit Patienten zu tun hat, ist einem das ja schon bewusst, dass man nicht, wir alle bis 96 fröhlich und gesund durchs Leben hüpfen. Und trotzdem war das immer im Vergleich eine sehr theoretische Auseinandersetzung damit. Und wenn man eine Krebserkrankung hinter sich hat, behaupte mal, dass das vielen oder den meisten oder vielleicht sogar allen so geht, ist es nochmal eine sehr konkretere Auseinandersetzung damit, dass wir nicht lange leben. Und selbst wenn der Krebs jetzt nicht zurückkommt oder erst in 20 Jahren, habe ich ja auch gar keine so wahnsinnig niedrige Lebenserwartung. Trotzdem muss ich damit mich anfreunden, dass das Leben endlich ist. Das ist ist eine interessante Aufgabe und es schmerzt manchmal auch. Es hat so ein bisschen was Desillusioniertes plötzlich. Aber es ist natürlich auch eine ganz spannende Aufgabe, die sich wahrscheinlich allen von uns früher oder später stellt.
Und du wurdest fast so gezwungen dazu, dir diese Frage zu stellen. Oder weil du es so erlebt hast, weil die Möglichkeit, dass du verschwindest, potenziell halt schon da war oder nah war. Wir haben die ja alle, also auch selbst wenn ich keine Krebserkrankung habe, kann ich jeden Tag vom Auto überfahren werden. Aber genau. In dem Moment hast du das wahrscheinlich nochmal ganz anders wahrgenommen. Ne?
Ja, es ist so ein bisschen so. Und ich tatsächlich habe ich früher immer Krebspatienten fast so ein bisschen neidisch beäugt, klingt vielleicht komisch. Also nicht, weil ich gerne Krebs haben wollte, sondern weil ich immer so das Gefühl hatte, die sind vielleicht irgendwie erleuchtet. Die sind spirituell quasi schon auf einer höheren Ebene angekommen. Und als ich dann selber Krebs hatte, als ich durch war mit der ganzen Therapie, habe ich gedacht, na und jetzt, wo ist die Erleuchtung? Und war so ein bisschen enttäuscht, dass die nicht kam. Aber tatsächlich inzwischen glaube ich, vielleicht sieht die Erleuchtung nur anders aus, als ich sie mir vorher vorgestellt habe. Vielleicht ist so dieses in den Abgrund geschaut zu haben, und sich jetzt so mit Themen anders auseinanderzusetzen, als ich das vorher getan habe, vielleicht ist das eigentlich.
Also was würdest du denn sagen, was hat der Krebs mit dir gemacht? Inwiefern hat er dich denn verändert?
Er hat tatsächlich mich bewusster auf bestimmte Dinge gestoßen. Also gegen Ende der Therapie, zum Beispiel auch noch eine Zeit danach, lange bevor diese Angst vor dem Verschwinden kam, hatte ich so ein Gefühl ganz großer Verletzlichkeit. Ich war dann wieder im Alltag, ich habe gearbeitet, mir ging es eigentlich gut. Ich habe mich gefreut, dass ich jetzt das alles überstanden habe und war stolz auf mich, dass ich das gut überstanden habe. Und so wie aber irgendwie eine Kleinigkeit kam, habe ich sofort geweint und fühlte mich total hilflos, verletzt. Also als würde mir so eine schützende Außenhülle fehlen. Und in der Rehabilitation habe ich in einer angeleiteten Meditation kam mir dann so das Bild eines Krebses, also das eines Tierkrebses, eines Krebstieres, aber hat vielleicht auch einen bestimmten Sinn, dass es der gleiche Name ist, und habe gedacht, ein Krebs, wenn der wächst, muss der sich ja häuten, dann wirft er ja auch seine schützende Schale ab, und dieses Krebsfleisch, dieses hellrosa Krebsfleisch, das hat ja auch was ganz Transparentes und Schönes irgendwie, und dann ist das jetzt eben so. Ich habe die Schale abgeworfen. Ich bin
aber
ganz,
es kommt eine neue.
Durchsichtig und genau. Und ich wachse und dann kommt eine neue Schale und ich bin ein großer Krebs vielleicht. Und das hatte was ganz Tröstliches. Und dann habe ich in der Zeit auch noch einen Spruch gehört in einem Podcast von einem irischen Dichter, der über Verletzlichkeit spricht und sagt, das ist nicht irgendwas, was wir mal so zwischendurch uns als Luxus leisten, sondern Vergänglichkeit ist das, was unter allem liegt. Und das fand ich auch sehr hilfreich. Ich dachte, das ist ja was, was wir wahrscheinlich unser ganzes Leben auch mit uns rumschleppen, so ähnlich wie die Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit, womit wir uns aber häufig eben nicht so beschäftigen.
Das heißt, du würdest fast sagen, du kommst gestärkt aus der Erkrankung raus?
Ja, also gestärkt, und trotzdem bleibt auch so ein bisschen Wehmut, also vielleicht wirklich sowas wie eine Desillusionierung, also diese, dass einem die Vergänglichkeit nochmal so anders unter die Nase gerieben wird, das hinterlässt auch so ein bisschen Enttäuschung, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja, trotzdem gestärkt, die anderen wissen es nur noch nicht so genau.
Ja, so ein Realitätsabgleich, du weißt es jetzt.
Ja.
Erleuchtet, was das angeht.
Genau.
Du hast ja während der Erkrankung auch ein 14-tägiges Mama-Update an deine Freunde und Freundinnen und an deine Familie geschickt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, inwiefern sowas auch hilft, so im Austausch zu stehen.
Ja, also das hat mir total geholfen. Ich glaube, gar nicht mal so sehr im Austausch zu stehen. Es waren ja eher einseitige Botschaften von mir. Also haben natürlich auch mal Leute darauf geantwortet und sich bedankt, dass ich oder ihre Gedanken zu Dingen auch mir mitgeteilt. Aber vor allem hat mir, glaube ich, geholfen, dass ich dadurch ja mich selber auch mit der Krankheit auseinandergesetzt habe, mit der Behandlung. Also am Anfang es war gar nicht so ein Plan, dass es was Dauerhaftes wird. Ich habe einfach eine Nachricht an alle Leute geschickt, von denen ich dachte, die sollten das wissen, dass ich krank bin. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt wollen die ja auch wissen, wie es weitergeht. Also noch mehr Untersuchungen, keine Metastasen, jetzt fängt die Therapie an. Und dann sind es so 2-Wochen-Rhythmen geworden, weil am Anfang ja die Chemotherapie-Zyklen 2 Wochen waren und am Ende des Zyklus ging es mir immer am besten, dann habe ich die geschrieben und dann ist es bei diesem 2-Wochen-Rhythmus geblieben. Mhm. Und ich fand ganz schön dabei, dass ich dabei auch noch mal mehr drüber nachgedacht habe, was ist denn auch erzählenswert an dieser Therapie, was sind auch lustige Seiten vielleicht bei der Behandlung. Also es gab tatsächlich auch lustige Aspekte. Ja. Also zum Beispiel bei der Strahlentherapie, da werden ja die Felder, die Körperbereiche, die bestrahlt werden, werden markiert. Vorher relativ aufwendig so mit Untersuchungen und dann aber auch Markierungen auf der Haut, an denen die Geräte dann ausgerichtet werden. Ja, Ziel ist immer, gesundes Gewebe soll nicht bestrahlt werden oder möglichst wenig. Und das, wo die Krebszellen sitzen könnten, das soll aber eine dicke Dosis abkriegen.
Deswegen gab es relativ unterschiedlich.
Ja, genau. Es waren mehrere Felder. Und das wird markiert mit so einer Art dicken Eddings. Ich weiß gar nicht, ob das spezielle sind, aber sie sehen so aus wie Eddings und malen auch wie Eddings. Und die gibt's in verschiedenen Farben. Und bei mir waren ja beide Brüste wurden bestrahlt. Und ich hatte dann wirklich auf beiden Brüsten wildes Krickelkrackel in verschiedenen Farben. So als würde ein also ich schlafe irgendwo ein und ein Kind findet irgendwo in der Ecke die dicken Eddings und kritzelt auf mir rum. So sah das aus. Es war wirklich scharf, psychedelisch. Übers Wochenende, also und jeden Tag, wenn ich zur Bestrahlung kam, wurden die nochmal nachgemalt, diese Markierung, weil die natürlich durch Schwitzen und Kleidung mit der Kleidung ein bisschen weggehen. Würden die nochmal nachgemalt, ganz liebevoll, beugten sich dann von beiden Seiten die MTAs da drüber und malten diese bunten Markierungen in den gleichen Farben wieder nach. Und am Wochenende wurden sie so ein bisschen mit so durchsichtigen Tesa abgeklebt, damit sie nicht verschwinden über die Tage. Mhm. Und diese Bemalung, das fand ich schon echt nice. Okay, das war tatsächlich eine sehr bunte Seite des Krebses auch. Und die MTAs haben mir erzählt, dass sie manchmal ältere Patienten haben, die dann diese Markierungen auch ihren Enkeln zeigen und die dann immer ganz neidisch sind, sagen, ich will auch.
Und sich dann wahrscheinlich selbst bemalen mit
Ja, vielleicht, genau. Ja. Also mich hat das erinnert an, als wir Kinder waren, hatten wir mal im Zelt, im Garten ein Krankenhaus und hatten aber Probleme, Patienten zu finden für dieses Krankenhaus, die sich da behandeln lassen. Und ein Freund unserer Eltern, der ein bisschen angeschickert war, den haben wir dann überredet und der hat sich dann da hingelegt und ist eingeschlafen sofort, weil er eben schon einen Sitzen hatte. Und dann haben wir ihm mit Kugelschreiber eine dicke Narbe auf den Rücken gemalt und der war so sauer hinterher.
Ja, da muss man dann aufpassen, man die Kontrolle nicht mehr hat. Aber ich finde es gerade sehr beeindruckend oder auch schön und hoffnungsvoll, dass es auch schöne Momente gibt während der Therapie und während der ganzen Zeit und des Prozesses. Also das würdest du auch im Nachhinein so sagen, dass es schöne Momente gab. Und wie wichtig ist denn zum Beispiel Humor auch oder so eine Form von Leichtigkeit vielleicht in so einer schweren Situation? Kann man die finden?
Wenn man sie findet, ist es jedenfalls super. Ich würde sagen, man kann sie nicht zu allen Zeitpunkten finden. Und ich habe viel tatsächlich über das Thema nachgedacht. Das spielt da vielleicht auch ein bisschen rein. Wie redet man mit KrebspatientInnen, wenn man selber nicht betroffen ist? Da habe ich früher schon viel drüber nachgedacht, also im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeiten, auch als Ärztin. Ich immer denke, es gibt Leute, die können das toll. Aber was machen denn die ÄrztInnen, die jetzt nicht von sich aus vielleicht schon eine große Empathie haben? Die müssen ja auch mit Patienten reden und schlechte Nachrichten überbringen. Wie machen die das? Gibt es da nicht so Handwerkszeug? Und da habe ich mich relativ viel mit beschäftigt und auch andere PatientInnen gefragt, was die sich eigentlich wünschen, zum Beispiel von Ärztinnen oder Angehörigen, wie die mit ihnen reden. Und wir sind auf so einen Punkt gekommen, dass einerseits wünscht man sich natürlich empathische Behandlerinnen, aber zu empathisch sollen die auch nicht sein. Also ich habe ja nichts davon, wenn es mir schlecht geht. Ich bin gerade total aufgelöst, weil ich eine Krebsdiagnose bekommen habe und die Ärztin weint auch, weil sie sich da so reinfühlt und mitgenommen ist. Ich will ja, dass die handlungsfähig bleibt und mir hilft, also mir einen guten Behandlungsplan so an die Hand gibt. Und deswegen glaube ich, ist es, also was die Behandler, also ÄrztInnen zum Beispiel oder andere Leute, mit denen man so zu tun hat, dass man auch nicht zu hohe Erwartungen an die haben soll, was das Emotionale angeht. Ich glaube, das muss man sich so ein bisschen außerhalb suchen. Dazu kommt ja noch, dass wir Personalmangel haben, die unter Zeitdruck arbeiten und zumindest in diesem großen Uniklinikum, in dem ich war, hat man ja auch ständig mit anderen Leuten zu tun. Es ist ja nicht so wie im Film, dass da ein väterlicher Onkologe sitzt und dem erzählt man dann jede Woche, wie es einem geht. Es sind ja ständig verschiedene Leute, die auch sehr unterschiedlich gut sind natürlich darin. Und ich glaube, man tut gut daran, sich relativ früh abzuschminken, die Vorstellung, dass die einen so an der Hand nehmen und liebevoll da als großes Geschwister durchführen. Das ist auch nicht ihre Aufgabe.
Gab es denn falsche Reaktionen, sag ich mal, die du erlebt hast? Das ist immer ganz schwierig, das jemandem so das zu werten. Aber wo du sagst, das war jetzt nicht so schön?
Überleg gerade.
Oder gibt es richtige Reaktionen? Gibt es, was macht man am besten, wenn jemand erfährt, dass man an Brustkrebs erkrankt ist?
Also es gab tatsächlich Ärzte, die ich toller fand als andere. Ich könnte aber nicht so richtig sagen, dass die anderen was falsch gemacht haben. Das gibt's natürlich auch. Ich kenne ganz viele solche Geschichten und denke dann immer, naja, ist ja immer leicht zu sagen, was man alles nicht will, aber wie sollen sie es denn machen?
Ja.
Also. Ich finde ganz gut eigentlich, auf jeden Fall, und das ist allgemein meine Beobachtung, dass heute sehr direkt mit Patienten gesprochen wird, dass man sie sehr einbezieht in Entscheidungen. Also, dass ich immer so das Gefühl hatte, sie machen mir jetzt einen Vorschlag und ich kann aber selber entscheiden, ob ich das machen will. Das ist ja auch ganz wichtig. Also man ist ja schnell dabei zu sagen, du hast jetzt das und das, du musst das machen. Und eigentlich würde ich sagen, nein, du musst gar nichts. Wir sagen dir, was wir gefunden haben und was wir dir als Behandlung empfehlen würden. Manchmal gibt es ja auch verschiedene Alternativen, aber in der Regel ist es ja so, dass man sagt, also nach Studienlage wäre das das Sinnvollste. Und dann kann ich ja trotzdem noch sagen, das möchte ich aber nicht. Also ich kenne auch Geschichten von Leuten, die das so gemacht haben. Oder natürlich gibt es auch Chemotherapien, die abgebrochen werden, weil zu viel Nebenwirkungen auftraten oder so. Auch dann ist es natürlich wichtig, dass man gemeinsam mit dem Behandlungsteam guckt, welche Alternativen gibt es jetzt. Ne?
Das ist ganz interessant, weil du hast jetzt wirklich beide Perspektiven aufgeworfen. Also die nicht nur der Erkrankten, sondern halt auch aus die Ärztin, ne, die jetzt da in dir spricht. Und vielleicht hast du natürlich für diese Ebene auch als Ärztin da auch noch was mitnehmen können. Ich würde noch mal kurz den Fokus zum Schluss noch mal auf die Erkrankten selber richten. Also in meinem Umfeld ist es so, dass ich merke, dass die Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, ganz, ganz unterschiedlich damit umgehen. Und das hast du ja auch gesagt, es ist ja, muss natürlich auch jeder schauen. Es gibt also welche, die sehr rational daran gehen. Das ist jetzt so, das, ich muss da jetzt durch, so, ich muss da jetzt diese Therapie machen. Und bei manchen nimmt es wahnsinnig viel Raum ein, also verändern ganz viel und so. Was war für dich der bessere Weg oder wie, was würdest du sagen, war für dich der Weg, da am besten durchzukommen?
Vielleicht eine Mischung aus beiden. Also das Rationale spielt bei mir, glaube ich, eine ganz große Rolle und kommt natürlich auch dazu, dass ich anders recherchieren kann zum Beispiel. Also eine Frage ist ja, ne, googeln oder nicht. Und ich würde schon sagen, googeln kann gut sein, aber man muss schon wissen, wie. Also wenn ich dann traurige Geschichten lese von Patientinnen, die innerhalb von 3 Monaten gestorben sind, hilft das wahrscheinlich nicht so weiter. Aber ich wollte gerne Infos haben. Ich wollte gerne genau wissen, gerade bei Brustkrebs gibt es ja ganz viele Infos auch zu Überlebenszeiten, zu Behandlungsmöglichkeiten, zu Alternativen von XY und so. Und mir hat es geholfen, ganz möglichst genau zu wissen, was Sache ist. Und auch zu wissen insgesamt natürlich, dass gerade bei Brustkrebs die Prognose auch ganz gut ist. Aber selbst zum Beispiel dieser triple-negative Tumor, der mir schon viel Angst gemacht hat, weil der einfach eine schlechtere Prognose hat als andere und häufig auch schnell Metastasen bildet, Rezidive macht, also einen neuen Wiederauftritt nach der Entfernung und so. Trotzdem habe ich mich besser damit gefühlt, genaue Informationen dazu zu haben, genaue Zahlen zu haben, als wenn man so sagt, ja, ach, irgendwie so. Das hilft laufen. Mir nicht wird so. Ja. Ja, also klar lasse ich es irgendwie auch laufen, aber ich kann besser damit umgehen, wenn ich konkrete Angaben habe, als wenn ich irgendwie sage, ja, mal gucken, vielleicht auch nicht. Und das andere sind die Gefühle, die ja trotzdem auftreten, wenn man rational an Dinge rangeht, wenn man Angst hat zum Beispiel. Und ich habe versucht, immer die Gefühle, die kamen, die ja auch sehr wechselhaft waren, einfach erstmal so anzunehmen, wie sie sind. Hab manchmal auch in Phasen, wo es irgendwie schwierig war, habe ich meditiert und ich habe gar nicht so viel Erfahrung in Meditation und habe in der Zeit auch gar keine konkreten Anleitungen. Ich habe einfach nur mir einen Timer auf 10 Minuten gestellt und mich auf meinen Atem konzentriert. Und das hat geholfen in so Phasen. Es gab eine Zeit, da musste ich eine Therapieentscheidung treffen, tatsächlich etwas später im Verlauf, als dann doch eine Mikrometastase in einem Lymphknoten entdeckt wurde und ich klar war, nehmen wir jetzt mehr Lymphknoten raus, machen wir gar nichts, bestrahlen wir das Gewebe so. Und ich eigentlich diese Entscheidung schon getroffen hatte und dann kam aber so eine Therapiepause mit so einem seelischen Einbruch und ich mich so zerfasert gefühlt habe. Also so die Melancholie hatte ich das Gefühl, die ist in Ordnung, die darf sein, aber dieses Zerfasertsein, nicht so richtig wissen, wohin mit mir, das ist echt unangenehm.
Und dann hast du das wieder so zusammengeführt.
Ja, genau, also tatsächlich war gar nicht mal aktives Nachdenken, also wirklich nur so diese Konzentration auf mich in den Atem hat mir geholfen, so ein Gefühl zu kriegen von ich bin hier.
So. Und sich dann diesen Raum und die Zeit zu nehmen. Also das ist das, was ich jetzt auch bei dir raushöre, dass es schon natürlich wichtig ist, dem Raum zu geben, die Zeit sich zu nehmen und vielleicht ja auch etwas zu verändern im Leben. Aber man muss halt auch rational Dinge dann entscheiden oder sagen so, das versuche ich jetzt und Hoffnung haben. Also sich nicht vielleicht am Anfang gleich zu vielleicht schon gleich kapitulieren. Das ist wahrscheinlich auch wichtig am Anfang. Ja, Nina, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Nina Drexelius ist studierte Ärztin und Medizinjournalistin und im Oktober 2021 ist bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Wie sie die Therapie erlebt hat, was ihr auch Mut gegeben hat und wie sie die Krankheit verändert hat, darüber haben wir mit ihr gesprochen und das war der Podcast Leben mit Krebs, heute mit dem Schwerpunkt Brustkrebs. Mein Name ist Anja Backhaus, machen Sie es gut.